so auch, dass die Frauen sich selbst schmücken in schicklichem Betragen oder Verhalten oder wie das auch dann übersetzt wird, verbunden mit Zurückhaltung und einem gesunden Sinn und Züchtigkeit. Elberfelder hat Besonnenheit. Das Wort heißt gesund und Denken. Gesund im Denken, aber wird auch verwendet im Sinne von Disziplin, Züchtigkeit, dass man sich in Zucht hat. Nicht in Flechtwerk oder Gold oder Perlen oder kostspieliger Kleidung. Also nicht das ist der hervorstechende Schmuck. Es geht ja um etwas, was hervorsticht, wohin die Augen und die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Nicht auf diese Dinge, ja, wie die Frisur ist und wie das Goldbehänge und so weiter, sondern, und die Kleidung, sondern was Frauen ziemt, die sich zu Gottesfurcht bekennen, nämlich durch gute Werke. Also so sollen sie sich schmücken. Damit sollen sie sich schmücken, mit guten Werken. Die Männer auch. Aber er spricht jetzt gerade die Frauen an, weil den Frauen der Schmuck wichtig ist. Und das ist ja auch gut so. Nur eben, was sticht hervor und worauf wird die Aufmerksamkeit hingelenkt? Auf das innere Wesen, auf die Taten, die sie tun, oder auf die äußere Erscheinung? Da muss die Frau, Timotheus wird aufgefordert, dass er dazu sehen soll, dass die Frauen, und das lehren soll, dass die Frauen so das beachten. Also das heißt, es muss gelehrt werden. Wenn Timotheus das lehren soll, dann müssen wir das auch lehren. Timotheus soll, ob er es jetzt privat macht oder im Gespräch mit den Frauen, oder ob er das von der Kanzel sozusagen, es gab ja keine Kanzel, aber ob er das öffentlich tut oder nicht, das ist was anderes. Aber es muss vermittelt werden. Ja, es muss darüber gesprochen werden. Manchmal braucht es vielleicht einen oder anderen, den man ansprechen muss und sagen, du schau, versuch doch, dich so zu schmücken, dass das nicht so auffällig ist, aber dass mehr die inneren Werte zur Geltung kommen. Irgendein Ausleger, wie hieß der? Ich habe ihn vergessen. Im Unterwegs notiert habe ich einen Artikel reingetan. Herbert Janssen hat ihn eigentlich übernommen von einem, ich glaube es war ein reformierter Theologe, ich weiß nicht mehr wie er heißt, mit P.
Und das mit der Breitung?
Ja, mit P, es ist ein recht bekannter, im anglikanischen Raum. Jedenfalls, dieser Theologe hat gesagt, das ist sehr gut gesagt, dass die... Nein, anders. Piper. John Piper. John Piper, das war er. Der hat gesagt, nicht auf das, was die Kleidung soll so sein, dass man nicht auf das schaut, was unter der Kleidung ist, sondern auf das schaut, was noch übrig bleibt. Was noch entblößt ist. Das heißt, ich kleide mich so, dass, was bleibt übrig? Die Hände, die sind noch bloß und das Angesicht. Und darauf konzentriert man sich. Und die Kleidung soll jetzt so sein, die übrige Kleidung soll nicht so sein, dass das Augenmerk auf die Kleidung ist oder auf das, was unter der Kleidung ist oder auf das, was spärlich, auf die spärliche Bekleidung, sondern auf das, was eben jetzt übrig bleibt und das ist das Angesicht und das sind die Hände. Das ist das, womit kommuniziert wird und womit das Wichtigste, oder? Das Angesicht eines Menschen. Und wenn man jemanden sieht, der spärlich bekleidet ist, wohin geht das Auge des Mannes? Nicht aufs Angesicht, auf die anderen Teile des Körpers, die ja so spärlich, wo man so viel Haut noch sieht, versteht ihr? Und genau das muss aber vermittelt werden. Manche, gerade junge Leute, die wollen ja modisch sein und so weiter, aber die wissen das nicht und da muss man das lehren. Muss man das erklären, wenn das Herz stimmt, das ist jetzt klar. Man kann nur mit Jugendlichen nur reden, wenn sie dem Herrn lieben und wenn ihnen das ein Anliegen ist. Wenn das schon nicht stimmt, dann muss das einmal geklärt werden. Ja, viele sind ja so, die wollen irgendwie rebellieren und wollen jetzt einfach anders sein und wollen sich ganz bewusst so und so kleiden. Gut, aber dann wird es schwierig, ja. Denn in manche Versammlungen kann man dann gar nicht sie reinlassen mit so einer Kleidung. Ja? Du kannst nicht, es gibt gewisse Kleidung, da musst du sagen, nein, also so kommst du nicht am Sonntag. Das geht nicht. Das kannst du nicht. Ja? dass du bist, das zerstört. Ja? Das ist ein zerstörerisches Ende. Das gibt es. Ja? Also so. Und so ist es jetzt auch bei. Wir müssen dazu schauen, dass wir das den jungen Leuten also vermitteln und auch selber, gerade Eltern sind hier sehr gefragt, dass sie das den Kindern vermitteln, warum sie sich anders kleiden sollen, warum sie sich nicht so wie die Welt kleiden können und warum die spärliche Bekleidung die Männer aufreizt. Das ist interessant für die Männer und das und Gott will, dass wir uns so kleiden, dass die anderen rein bleiben. Ja? Dass die anderen, die uns sehen, keine Schwierigkeiten haben. Natürlich, die haben genug Schwierigkeiten, weil sie in der Welt sowieso viele Leute sehen, die schlecht gekleidet sind und unzüchtig gekleidet sind. Aber gerade wenn es sich um Christen handelt, und Versammlung, dann ist es umso wichtiger, dass hier, wenn wir Christen sehen, dass wir da nicht doch noch zur Unzucht verleitet werden. Und das ist in unserer Gesellschaft ganz gezielt, das muss man wissen. Unsere Gesellschaft wird gezielt verändert durch dieses Gedankengut, durch sexistisches Gedankengut. Letztlich will man die Familie zerstören. Das kommt alles von dieser Bewegung, Kulturrevolution 1968 her. Die Familie soll zerstört werden. Das ist ein ganz erklärtes Ziel des Neomarxismus, der heute die Welt und die ganze Gesellschaft bestimmt, die Politik bestimmt. Und da müssen Christen sich ganz klar dagegen setzen und dürfen nicht reinziehen lassen. Und das heißt auch, dass wir unseren Kindern erklären, schau, was du hier siehst, die Mode, in den Medien und in den Zeitschriften und so weiter, das ist hier ganz bewusst, um uns zu zerstören. Christliche Werte und christliche Familien sollen zerstört werden, durch die frühe Sexualisierung und überhaupt durch die Gesellschaft, wo Unzucht ganz bewusst gefördert wird. Weiter. Er sagt hier noch etwas zur Frau, also eben soll die Frau, sie soll sich schmücken, so und so. Vers 11, eine Frau lerne in der Stille, oder in Stille, in aller Unterordnung. Eine Frau erlaube ich nicht zu lehren, noch über den Mann zu bestimmen, oder über den Mann hinweg eigenmächtig zu handeln. Im Griechischen autarkein, also autark, selbstständig.
Hier steht auch wieder, einer Frau
erlaube ich nicht. Das heißt, Paulus sagt, im Auftrag Gottes natürlich, dem Timotheus, was er zu lehren hat. Das kann er dem Timotheus so sagen, ja, weil der Timotheus eben sein Kind ist. Anderen würde es vielleicht anders sagen, anders vermitteln. Aber es ist ganz klar, dass er im Auftrag Gottes spricht, auch wenn er sagt, ich. Ja, in 1. Korinther 7 spricht auch im Auftrag Gottes, wenn er sagt, meiner Meinung. Nach meiner Meinung ist es aber anders. Ja? Nach meiner Meinung ist es besser ledig bleiben, als verheiratet sein. Wenn Paulus seine Meinung gibt, spricht er im Auftrag Gottes. Das heißt, es ist auch Gottes Meinung. Es ist nicht eine Pflicht, dass jeder ledig bleibt, dann würde die Gesellschaft kaputt gehen. Aber für den Dienst des Herrn kann es sehr von Vorteil sein, ledig zu sein. Also meine Meinung. Und hier erlaube ich nicht. Eine Frau erlaube ich nicht zu lehren. Im Auftrag Gottes spricht Paulus, sondern sie hat in der Stille zu sein. Also die Frau, das Kostbare, das Schöne an der Frau ist, dass sie nicht hervorsticht, nicht sich hervortut, sondern dass sie sich zurückhält. Das nimmt ihr nichts weg von ihrer Autorität und von ihrem Einfluss, im Gegenteil, das steigert ihn sogar. Eine Frau, die still ist, sich nicht hervortut, ist würdig, ist wert. Und man wird sehr wohl achten. Sie hat dann genug Gelegenheiten, wo sie reden kann, aber nicht in der Öffentlichkeit. Das ist nicht ihre Aufgabe. Also ihr spricht hier von der Versammlung. Es geht nicht darum, ob die Frau in der Bibelstunde reden darf oder so. Ja, natürlich darf sie reden. Aber sie wird auch da sich wissen, wie man sich verhält. Es wird nicht alles bestimmen, ja, das ganze Thema bestimmen und es wird nicht alles sich um die Frau drehen, sondern sie wird auch da lernen, sich zurückhaltend zu sein. Das ist so diametral gegen unsere Gesellschaft, das ist so gerade gegensätzlich, dass es so schwierig ist für viele Christen, sich da an das zu gewöhnen. Aber gerade auch in der damaligen Zeit gab es eine gottlose Gesellschaft und die Christen damals haben es auch gekonnt. Und mit der Hilfe des Geistes kann man das auch heute in unserer antichristlichen Gesellschaft sich da nach dem Wort Gottes ausrichten. Eine Frau, die sich hervortut und die herrschen will, wird sowieso nicht glücklich sein. Das ist nicht, hat Gott nicht, das hat Gott so geordnet. Sie lerne also an der Stelle, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Er begründet jetzt, warum die Schöpfungsordnung so ist, warum ist die Frau jetzt unterordnet und warum wird sie nicht sich hervortun und lehren, und also in der Gesellschaft. Weil Adam zuerst gebildet wurde, das heißt die Schöpfungsordnung, die Reihenfolge in der Schöpfung war so, zuerst wurde Adam erschaffen, danach die Eva, die Reihenfolge. Und das zweite ist, und Adam wurde nicht betrogen, aber die Frau, die wurde betrogen. Die Frau, nachdem sie betrogen worden war, ist in Übertretung geraten oder in Übertretung gekommen. Das heißt, die Ereignisse beim Sündenfall werden hier als Begründung angegeben, warum sie sich zurückhalten soll. Eine Frau ist darauf angelegt, dass sie geführt wird. Nicht, dass sie führt, sondern geführt wird. Beim Sündenfall war es gerade umgekehrt. Da war das so, dass also das Tier führt die Frau führt den Mann. Und der Mann handelt selbstständig von Gott. Also die ganze Schöpfungsordnung wird umgekehrt. Zuerst ist Gott, dann kommt der Mann, dann kommt die Frau, dann kommt das Tier. Und da ist gerade alles umgedreht. Das Tier übernahm die Führung und hat die Frau verführt. Und die Frau hat, natürlich ist der Mann schuld, denn der Mann hat ja das Gebot bekommen. Der Mann wird zur Verantwortung gezogen. Die Frau auch, aber der Mann zuerst. Vers 15, sie wird aber bewahrt und gerettet, oder einfach nur gerettet, sie wird aber gerettet werden im Gebären, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligung, verbunden mit gesundem Sinn und Züchtigkeit. Das ist ein bisschen ein eigenartiger Vers, von dem schon viel Diskussionen ausgegangen sind, weil er ein bisschen schwierig ist. Aber schwierige Verse muss man erstens mal genau lesen, genau schauen, im Zusammenhang betrachten und auch im Licht der anderen Stellen betrachten. Und nun ist die Frage, was bedeutet das hier? Sie wird aber gerettet werden. Es geht ja hier um das Thema, die Frau ist in Übertretung gekommen. Die Frau, das war Eva hier, Eva ist ja in Sünde gekommen, oder? Und jetzt, ja, wie kommt sie da wieder raus? Wie kommt sie da wieder raus aus diesem Dilemma? Die Sünde hatte ein Nachspiel, hatte eine Strafe mit sich, hat Konsequenzen, und ihre Frau bekam eine gewisse Rolle. Und die Frage ist jetzt, ja, jetzt ist jetzt alles aus mit der Frau oder nicht? Und jetzt sagt Paulus, nein, nein, es ist gar nicht alles aus. Sie wird gerettet werden. Er sagt dann zum Schluss, er sagt sie kategorisch, er spricht hier von der Frau kategorisch, nicht nur die Eva, die Frau an sich, ja, wird gerettet werden. Und dann spricht er die Frauen im Einzelnen an, wenn sie bleiben. Also jede Einzelne muss bleiben, jede einzelne Frau natürlich. Ja. Sie wird gerettet werden, die Frau als solche wird gerettet werden. Wenn sie bleiben, die Frauen, nämlich jede Einzelne, im Glauben und Liebe und Hoffnung und Heiligung. Also das ist ja eine allgemeine Lehre in der Bibel, dass man gerettet wird durch den Glauben. Und man muss natürlich im Glauben bleiben, das heißt im Vertrauen auf Christus. Das ist eine Lehre, die durch die ganze Bibel sich zieht, dass man durch den Glauben gerettet wird und dass man durch den Glauben gerettet bleibt. Und die Liebe, dieser Glaube wirkt sich aus in der Liebe und in der Heiligung, das ist auch eine elementare Lehre der Heiligen Schrift, dass der Glaube sich in der Praxis also zeigt. Jetzt, was heißt das? Sie wird aber gerettet werden im Gebären. Das ist der schwierige Begriff, oder? Manche haben daraus geschlossen, aha, die Frauen werden dadurch gerettet, dass sie Kinder auf die Welt bringen. In Russland begegnet und in der Ukraine begegnet man die Lehre immer wieder. Also wenn du viele Kinder hast, dann bist du sicher gerettet, du hast ja viele Kinder geboren. Ja, also das hängt auch mit einer falschen Übersetzung der russischen und der ukrainischen Übersetzung. Also hauptsächlich die russische Übersetzung ist hier falsch. Auch in Ostrumänien, ja, in Moldawien.
Moldau. Da werden Brüder nicht mehr zugelassen zu predigen, wenn sie sich des Kindersegens verschließen.
Ja.
Habe ich gehört.
Ja, ich habe das auch gehört, auch miterlebt, dass Leute, Älteste haben die jemanden gefragt, warum hast du nur 4 Kinder? Ja, bitte.
Es geht ja hier um die Stellung von der Frau und um die Stellung vom Mann. Was ist die Stellung? Und wenn die Frau Kinder kriegt, dann nimmt sie ja ihren Auftrag eigentlich wahr und wird eigentlich bewahrt, davor andere Dinge zu machen. Zum Beispiel in der Öffentlichkeit die Leitung zu übernehmen oder öffentlich zu wirken. Das heißt also, ich verstehe es eigentlich so, dass dieses Kindergebären nicht notwendig ist, um überhaupt selig zu werden, sondern dass es um die Bewahrung im Glauben geht. Verstehst du?
Ja.
Weil Errettung schließt Bewahrung im Glauben ja ein.
Ja.
Da habe ich 3 oder 4 Bibelstellen.
Es geht ja um die zukünftige Rettung. Es geht um das, genau, dass man das Ziel erreicht.
Genau. Es geht nicht darum, dass sie dadurch wiedergeboren wird, sondern es geht darum, dass sie in dieser Heiligung leben kann auch.
Und bis zum Ende das Ziel erreicht dann schlussendlich. Genau, ja. Das sagt er ja deshalb, wenn sie bleiben im Glauben, Liebe und Heiligung. Also jetzt nochmal zu dem Kindgebären zu diesem Ausdruck im Gebären. Das Wort Kinder steckt nur indirekt drinnen. Manche haben hier übersetzt im Gebären von Kindern oder so. Das Wort heißt aber im Kindgebären. Das heißt, die Schwierigkeit ist das kleine Wörtchen im. Ja? Was heißt im? Manche haben übersetzt durch, sie wird gerettet werden, durch Kindgebären. Das ist aber nicht gut übersetzt, das ist leider ein bisschen schade. Das Wort hier, das im Griechischen verwendet wird, heißt dia, und das kann schon auch das heißen, das Wort durch, das ist schon richtig. Nur, das Wort ist ein sehr breites Wort und kann auch ganz allgemein heißen in Verbindung mit oder in der... Wenn Paulus sagt, ich habe unter Tränen zu euch geschrieben, dann sagt er durch Tränen, dia, unter Tränen, in Verbindung mit Tränen habe ich zu euch geschrieben, im 2. Korintherbrief, oder? Und da sagt er genau das Gleiche, genau der gleiche Konstruktion ist hier, in gleiche Präposition, das gleiche Vorwort hier, dia. Und das hier also, sie wird gerettet werden in Verbindung mit, kind, mit ihrer Rolle als Kindgebärerin. Das ist ja ihre Rolle geworden, und zwar mit Schmerzen sogar, ja. Und wie sie wird also, sie hat gesündigt und sie kann nicht Lehrerin sein. Sie hat ein schweres Los bekommen. Und man weiß, wenn man viele Kinder hat, Birgitte weiß, kann sich davon erzählen, ja, was es heißt und was das alles, wie einen das wirklich schlauchen kann. Und hat ein schweres Los. Jetzt, ja, gibt es Heil für sie? Und wie kann sie das Ziel erreichen? Dann sagt er, sie wird gerettet werden, auf die genau gleiche Weise wie alle anderen, indem sie, jede Einzelne, im Glauben bleibt und in der Liebe und in der Heiligung, verbunden mit Besonnenheit und mit Züchtigkeit. Das heißt, sie soll ihre Rolle einfach einnehmen. Sie hat eine wichtige und eine würdige Aufgabe zu erfüllen, das ist das Kindergebären. Das ist unter anderem ihre Berufung, natürlich soll sie auch aufziehen und so weiter. Sie soll sich diese Rolle nicht entziehen. Es gibt ein paar Ausnahmen, die heiraten nicht, aber normalerweise wird sie heiraten. Sie soll sich diesem schweren Los nicht entziehen. Und gerade wenn sie dieses Los auf sich nimmt und im Glauben bleibt und in Liebe und Heiligung und so weiter, dann wird sie genauso das Ziel erreichen wie der Mann. Aber es ist nicht ihre Rolle, wie der Mann jetzt als jetzt Lehrerin aufzutreten, in der Öffentlichkeit aufzutreten und so weiter. Dann, es gibt ja Frauen, die tun das, oder? Die haben ganz, das ist ihr öffentlicher Lehrdienst und sie gehen ganz darin auf. Ich nenne zum Beispiel, da gibt es ja diese bekannte Joyce Meyer und so, es hat ja recht, gerade recht modern geworden, die, und überall redet man von ihr. Die hat keine Zeit für Kinder, ist klar, die ist unterwegs, ja, und so weiter. Aber das ist nicht die Rolle der Frau in erster Linie. Natürlich gibt es Ausnahmen, natürlich gibt es Leute wie Priscilla, die auch im Moor Gottes gegründet ist und auch einem Apollos helfen darf, zusammen mit ihrem Mann Aquila. Und natürlich gibt es solche Frauen wie Deborah und Hulda, die Prophetinnen im Alten Testament waren. Das ist klar. Da komme ich nachher vielleicht gerade noch im Exkurs drauf zu sprechen. Aber die Frau hat, um jetzt kategorisch zu sprechen, allgemein zu sprechen, die Frau hat ihre Rolle, Kinder zu gebären. Das kostet ihr viel, kostet ihr Schmerzen und dann werden ja die Kinder auch noch versorgt werden. Aber die Frau kann trotzdem in all dem ihrer Rolle das Ziel erreichen. Irgendwann sind die Kinder draußen, dann kann sie sich den anderen Aufgaben mehr widmen. Dann kann sie sich jüngeren Frauen widmen und denen wieder helfen und wieder zeigen, wie sie wieder vorankommen. Dann kann sie dann ältere Frauen, so jüngere Frauen unterweisen, im Titusbrief. Oder da kann sie dann wirklich auch lehren. Die Kinder tut sie sowieso lehren. Also sie ist ja ohnehin eine Lehrerin, die Frau. Aber nicht in dieser Weise wie der Mann, der hier in der Versammlung die ganze Gemeinde zum Beispiel, oder der unterwegs ist. Das ist nicht der übliche Weg. Mal so weit. Jetzt dürft ihr Fragen stellen, oder? Vielleicht lese ich das noch vor. Ich glaube, bevor das ist noch recht schön. Die Lektion daraus, keine Last, die Gott uns auferlegt, muss uns erdrücken. Die uns von Gott auferlegte Pflicht ist vielmehr ein Mittel, dass wir bewahrt werden, und es will uns in der Nähe Gottes halten, der allein unser Leben erhalten und retten kann. So bringt unser Gott verordnetes Los uns zum Erlangen des zukünftigen Heils, wenn wir im Glauben bleiben und in der Liebe und in der Heiligung mit Züchtigkeit. Also was Gott hier verordnet hat als Gericht, das muss dennoch nicht jetzt was Schlechtes sein für uns, sondern wir können gerade darin können wir sehr wohl dem Herrn dienen und ans Ziel kommen. Ja, das kann ich denken.
Was jetzt da interessant ist an diesem Vers, an der Begründung, die der Paulus bringt, ja. Einer Frau gestatte ich nicht, denn Adam war zuerst, danach Eva, und Adam wurde nicht betrogen, aber die Frau, nachdem sie betrogen worden war, ist in Übertretung geraten. Dass die feministische Theologie genau diese zwei Verse berücksichtigt sie nicht. Denn die tun ja das auch theologisch begründen, in Anführungsstrichen, worum heute Frauen predigen dürfen.
Ja, sie wollen
das genau, die vergessen sie. Weil sie argumentieren da recht gut, und wenn du nicht aufpasst und nicht alles weißt, sie sagen, mit dem Sündenfall ist die Herrschaft, des Mannes über die Frau erst gekommen. Vorher gab es das nicht. Und mit dem Sündenfall sind die Schmerzen gekommen, die Frau zu ertragen hat beim Gebären, und die Dornen, die der Mann auf dem Feld bekämpfen muss. Und dann fangen sie an, ja, die Dornen bekämpfen wir mit Hilfsmitteln, mit Chemie und so weiter und so fort. Das heißt, wir dürfen dieses Gericht mildern, weißt du? Die Geburtsschmerzen, die werden auch mit Medikamenten und so weiter so gering wie möglich gehalten. Das heißt, wir dürfen, das ist nichts Absolutes, wir dürfen entgegenwirken. Und die Herrschaft des Mannes ist auch nichts Absolutes, sondern sie muss überwunden werden, so wie die Schmerzen, so argumentieren sie.
Wobei ja in der Bibel steht, dass der Mann schon bevor dem Sündenfall gesetzt wurde als Haupt der Frau.
Sie ignorieren genau diese Verse.
Ja, genau.
Genau diese Verse ignorieren.
Zuerst wurde der Mann geschaffen. Ja. Ja. Überhaupt, wenn man die ersten Kapitel der Bibel, wenn man die nicht mehr wörtlich nimmt, dann haben die Tür und Tor geöffnet für alle möglichen Irrlehren. Ja. Also wenn die Evolutionslehre, ja, und auch die Rollen von Mann und Frau, das ist gegründet auf den ersten Kapiteln der Bibel, sie sind alle buchstäblich zu nehmen, so wie es dort steht. Ja, ich möchte jetzt vielleicht doch noch schnell diese Präsentation zeigen. Ich habe mir das zusammengestellt. Die Rolle der Frau in der Gemeinde. Einfach ein paar Gedanken. Also wichtig ist, dass Mann und Frau eins sind in Christus. Galater 3, Vers 28, es ist nicht männlich und weiblich, denn ihr seid alle einer in Christus. Das heißt, in Christus ist es nicht so, dass die Frau unter dem Mann ist. Nein, sie sind gleich. In Christus, das heißt, sie dürfen beide in die Gegenwart Gottes treten. Es ist nicht so, dass der Mann vorher und die Frau muss sich hinter anstellen. Nein, sie hat direkten Zugang zu Gott und all die Gnadengaben und all das, was das geistliche Stand betrifft und geistliche Stellung betrifft, unsere Stand vor Gott, unsere Sohnschaft vor Gott, wir sind alle gleich, nämlich alle Söhne. Da gibt es nicht männlich und weiblich, wir sind alle Söhne, auch die Frauen sind Söhne Gottes. Ja, sie sind nicht in dem Sinne nur die so zweitrangige Töchter, die aber wichtig sind, die Söhne. Nein, alle haben die Sohnschaft. Das zweite ist, beide kommen von Gott, beide Geschlechter. 1. Korinther 11, Vers 11, im Herrn ist weder der Mann ohne die Frau etwas, noch die Frau ohne den Mann. Beide sind wichtig. Beide sind voneinander abhängig, ebenso wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau. Also die Frau kam vom Mann bei der Schöpfung, aber der Mann kommt jetzt durch die Frau, wie durch die Frau geboren. Der nächste Mann kommt wieder durch die Frau. Und alles ist von Gott, letztlich ist er der Schöpfer. Aber wir sehen hier, beide kommen von Gott und beide sind abhängig von Gott und abhängig voneinander. Sie brauchen einander. Das dritte ist, beide sind zum Priestertum gerufen. Ihr seid ein erwähltes Geschlecht, 1. Petrus 2, Vers 9. Eine königliche Priesterschaft, das bezieht sich auch auf die Frau. Beide sind Miterben des Lebens. Dort heißt es gleicherweise, die Männer wohnt der Kenntnis entsprechend mit dem weiblichen Gefäß, 1. Petrus 3, Vers 7. Mit dem weiblichen Gefäß als dem Schwächeren zusammen und er erteilt ihm Ehre, als die ihr auch Miterben seid, der Gnade des Lebens. Einige Handschriften haben als solchen, die auch Miterben sind, der Gnade des Lebens. Ob so oder so, jedenfalls kommt es letztlich auf das Gleiche aus, dass Mann und Frau erben das Gleiche. In der Zukunft erben sie dasselbe. Es ist nicht so, dass die Frauen weniger bekommen würden als die Männer. Sodass eure Gebete nicht abgeschnitten werden. Dann, ein zweiter großer Punkt, Mann und Frau sind nicht gleichartig. Sie sind zwar gleichwertig, aber nicht gleichartig. Also die Frau ist Gehilfin und Gegenüber des Mannes. Von der Schöpfung her, wie der Klaus schon gezeigt hat, 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich mache ihm eine Hilfe als sein ihm entsprechendes Gegenüber. Ja. 1. Mose 2, Vers 18. Und dann, zweitens, der Mann ist Haupt der Frau. Also die Frau ist Hilfe des Mannes und der Mann ist Haupt der Frau. 1. Korinther 11, Vers 3, ich will, dass ihr wisst, dass das Haupt einer Frau, das ist der Mann, nämlich der Ehemann, ist ja klar. Das Haupt der Frau ist der Mann. Das stellt sich dar in der Ehebeziehung. Epheser 5, Vers 22, die Frauen seid den eigenen Männern untertan, wie dem Herrn, weil der Mann das Haupt der Frau ist. Nicht er soll das Haupt der Frau sein, das steht nicht da. Der ist das Haupt der Frau. Das ist eine Gegebenheit, es ist nicht ein Befehl. Mann sei Haupt, ja, soll sich auch so benehmen, das ist richtig. Aber er ist es. Er ist es und weil er es ist, deshalb soll er sein Haupt auch hinhalten und für die Frau da sein. Das ist klar. Und auch, aber auch eine gewisse Führung geben. Das Hauptsein des Mannes ist ein Abbild des Hauptseins Christi über seine Gemeinde. Das zeigt Paulus im Epheserbrief. Und das Hauptsein des Mannes zeigt sich in liebender Fürsorge. Ihr Männer liebt eure Frauen. Gerade weil jetzt die Männer Haupt sind, sollen sie die Frauen versorgen. So wie auch Christus das Haupt ist, oder? Und die Gemeinde liebte und sich selbst für sie hingab. So soll jetzt der Mann sich selbst für die Frau hingeben, soll den Kopf hinhalten. Missbrauch des Hauptseins des Mannes ist daher ausgeschlossen nach der Lehre Christi. Der Mann kann sein Hauptsinn gar nicht missbrauchen in Bezug auf die Frau, weil er sie ja liebt und lieben soll. Als Haupt soll er lieben. Von daher ist die Frau gut aufgehoben beim Mann. Jetzt, dritte große Punkt, was sind jetzt die Unterschiede in den Aufgaben und Diensten? Es gibt, also die Frau ist gleichwertig, aber nicht gleichartig, und weil sie nicht gleichartig ist, gibt es auch Unterschiede in den Aufgaben und Diensten. Zum Beispiel jetzt, also dass sie nicht, die Frau leitet nicht die Gemeinde, auch nicht in der Einleitung, nicht. Sie, die Frau also, leitet nicht im Sinne von der Ältestenschaft, die Frau lehrt nicht die Gemeinde, das ist das zweite hier, nicht in der Gemeinde lehren und nicht über den Mann sich stellen. In sonstiger Weise, wie auch immer. Begründung, haben wir schon gesehen, ist die Schöpfungsordnung und die Verführbarkeit bzw. die Ereignisse vom Sündenfall.
Und wie siehst du es in der Welt? Also wenn Gemeinde gebetet ist und die Frau wird
auch... Ja, warten wir noch. Darf sie predigen? Das ist klar, sie darf schon predigen. Habt ihr das gewusst? Ist die Frau predigen da? Darf?
Ja.
Klar darf die Frau predigen. Die Frage ist nur wo, oder? Und was ist eine Predigt? Ja, Predigt heißt in der Bibel Verkündigung. Darf die Frau verkündigen? Natürlich darf sie verkündigen, aber die Frage ist wo? Sie darf dem Ehemann mal ruhig was sagen. Sie darf mit ihm sprechen. Ja? Sie darf mit den Kindern sprechen, auch denen darf sie predigen. Sie darf anderen Frauen predigen. Sie darf Außenstehenden predigen. Sie darf anderen Christen predigen, im privaten Rahmen, wo auch immer. Nur nicht in der Versammlung. Sie leitet, also sie lehrt nicht die Gemeinde in dem Sinn. Und wie ist das in den Versammlungen? Wie ist das da? Nun, 1. Korinther 14 kommt hier dann noch zum Tragen. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen eure Frauen in den Versammlungen schweigen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie haben in Unterordnung zu sein, so wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie etwas zu lernen wünschen, sollen sie zu Hause die eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Versammlung zu reden. Hier geht es um die große, um die allgemeine Versammlung. Der Kontext, der Zusammenhang ist, Vers 23, wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt. Das ist der Zusammenhang. Es geht hier nicht, wenn man ein kleiner Kreis oder ein Hauskreis oder was auch immer, hier Leute zusammenkommen. Darum geht es nicht. Es geht um die regelmäßige allgemeine Versammlung. Übrigens gab es im Neuen Testament wahrscheinlich nur eine Versammlung. Man hat sich nicht so oft getroffen. Man konnte ja gar nicht. War ja gar nicht die Möglichkeiten wie heute. Man hat sich schon viel getroffen, untereinander. Da gibt es ungezählte Möglichkeiten. Ja. Aber wo die ganze Gemeinde zusammenkommt, das war wahrscheinlich nur einmal die Woche. Das kann man einfach zeigen anhand der Stellen, wo immer wieder von Versammlung die Rede ist, 1. Korinther 11 zum Beispiel oder hier 1. Korinther 14. Das war etwas Besonderes. Das war ein Ereignis, wo man extra gekommen ist. Und man kann es nicht hundertprozentig jetzt nur belegen, dass es nur einmal die Woche war, aber man bekommt den Eindruck, die haben sich nicht so oft treffen können. Dafür haben sie aber viel Gelegenheiten gehabt, untereinander sich im Kleinen, den Nachbarn und diese und jene, und man war schneller mal zu einem Gebet zusammen, das war überhaupt kein Problem. Ja. Jüdische Frauen haben sich am Fluss manchmal getroffen, wenn sie keine Synagoge hatten, zum Gebet. Nur das, soweit. Also die Frau hat hier also in der Gemeindeversammlung zu schweigen. Begründet wird das mit der Unterordnung, oder? Mit dem Unterordnungsgesetz im Alten Testament schon, wo steht im 1. Mose 2, dass sie sich unterordnen soll, dass sie die Gehilfin des Mannes ist und so weiter. Es entspricht dem alttestamentlichen Gesetz, der Rolle der Frau im Gesetz. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Er meint jetzt die Korinther. Ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Meint ihr, seid die Einzigen, die das wahre Wort Gottes haben? Dann meint ihr könnt bestimmen, was ihr macht und wie ihr es macht? Oder ist es zu euch, nur zu euch gelangt? Da schimpft der Apostel ein bisschen, oder? Ihr meint, ihr seid besonders? Wenn jemand meint, ein Prophet oder ein Geistlicher zu sein, der erkenne die Dinge, die ich euch schreibe, dass sie Gebote des Herrn sind. Das ist nicht meine Meinung, oder es ist nicht einfach eine menschliche Meinung, die ich weitergebe, sondern was ich hier schreibe, das sind Gebote des Herrn. Ich spreche als Prophet. Ist jemand in Unkenntnis, dann sei er in Unkenntnis. Daher, Brüder, alles geschehe mit Anstand, Vers 40, alles geschehe mit Anstand, das heißt geziemend, so wie es sich gehört. Und es gibt eine klare Vorgabe, wie es sich gehört und ordnungsgemäß. Und die hat er vorgegeben, Kapitel 14. Also von daher muss man schließen, dass der Apostel Paulus hier meint, dass die Frauen in der Versammlung schweigen. Ja, aber was ist dann mit den Prophetinnen? Gab es nicht im Neuen Testament und auch im Alten Testament Frauen, die Prophetinnen waren? Ja, die gab es. Die Miriam, die Deborah, die Hulda. Ein negatives Beispiel ist die Noadia, das war eine falsche Prophetin. Und dann noch die Frau Jesaja, sie wird auch Prophetin genannt, aber vielleicht nur deshalb, weil sie die Frau von Propheten war. Aber das heißt, wir haben ein paar Fälle im Alten Testament, wo es Prophetinnen gab, auch im Neuen Testament. Aber zuerst die Stelle im Alten Testament. Die Deborah, von der heißt es, sie wohnte unter der Deborah-Palme. Und die Söhne Israels gingen zu ihr hinauf zum Gericht oder zur Rechtsprechung. Das heißt, sie ist nicht öffentlich aufgetreten, sondern die Leute sind zu ihr gekommen, privat, um sie zu fragen. Das ist ein Unterschied, oder? Gleich das Gleiche bei Hulda. Da gingen der Priester Hilkia und Ahikam zur Prophetin Hulda. Sie wohnt in Jerusalem und so weiter. Die Prophetin Hulda war bekannt, deshalb hat man sie dann aufgesucht. Die ist nicht öffentlich umhergegangen und hat öffentlich gepredigt. Ja? Jedenfalls, das muss ich so sagen, die Bibel sagt nicht, dass sie das getan hat. So muss ich sagen. Die Bibel sagt das nicht. Nur soweit. Und dann gab es noch die Hanna, eine Prophetin im Tempel. Aber was hat sie gemacht? Sie hat dann gesprochen, als ein paar Leute zusammenstanden, aber sie hat nicht öffentlich gepredigt. Die Isabel ist ein negatives Beispiel, eine falsche Prophetin. Und dann haben wir noch die Töchter des Philippus, in Apostelgeschichte 21, Vers 9. Die waren Jungfrauen und die weissagten. Es wird aber nicht gesagt, in welchem Rahmen das stattfand. Oder wird nicht gesagt, wo das war. Es steht nicht da, dass sie in den Versammlungen öffentlich predigten. Das steht nicht.
Das ist auch interessant, als der Agabus kommt, sind sie ruhig.
Als der Agabus kam. Und
der Prophet, der gibt dem Paulus die Prophetie, nicht die. Ne?
Ah ja, in dem Zusammenhang, Apostelgeschichte 21. Ja, das ist interessant. 1. Korinther 11, Vers 4 und 5. Übrigens, was die Frau betrifft, noch ein Nebensatz. Als die Maria und Josef in Gefahr waren, kam der Engel in der Nacht. Es ging um das Kind. Man hätte erwartet, der Engel kommt zu Maria. Man sagt, Maria, dein Kind ist in Gefahr. Aber das macht der Engel nicht. Der Engel kommt zu Josef. Josef ist das Haupt der Familie. Und er sagt dann zu Maria, wir gehen nach Ägypten. Versteht ihr? Gott wendet sich an den Mann. Und beim Simson, da kommt dann der Engel zur Frau, oder? Beim Simsons Mutter. Simsons Mutter, der Engel kommt zur Frau, und die Frau, was macht sie? Sie geht zum Mann, zum Manoah, und sagt, dein Engel war da. Und der Manoah sagt sich, ja, was soll ich jetzt machen? Ich bin verantwortlich. Meine Frau sagt das, und der Wein nennt sie mir, was soll er jetzt machen? Jetzt war ein innerlichen Kampf, oder? Ist das, ja, war das so irgendeine Frauenfantasie oder so? Die Sache ist ein bisschen unsicher. Und der Herr hat das gesehen. Der Engel kommt nochmal zur Frau und dann sagt sie, bitte Engel, bleib schnell da, ich hole meinen Mann. Der muss jetzt das auch hören, oder? Und dann bleibt der Engel da und sie holt den Mann. Und dann sagt der Engel dem Mann genau das Gleiche, was er zur Frau gesagt hat. Jetzt ist der Mann nur zufrieden. Jetzt weiß er, was zu tun ist. Also auch hier, das Haupt seines Mannes wird hier geachtet.
Und was mir da zu dem noch aufgefallen ist, unter Deborah, ja. Die Deborah ist ja diejenige, die zum Widerstand motiviert hat, so zum Kampf mutig ja. ist. Aber der Barak wird in Hebräer 11 erwähnt.
Als Glaubensheld.
Als ja. Glaubensheld.
Ja, als Beispiel. Ja, das stimmt. Also die Deborah wird nicht mal erwähnt, obwohl sie ja mitgezogen ist. Aber ja. Er wollte nicht ohne sie ziehen. Ja. Oder? Ja, komm mit so ungefähr. Und dann ist sie da mitgegangen, aber sie hat nicht geführt. Barak hat geführt. Sie hat ihn ermutigt. Genau das ist es. Die Rolle der Frau ist Gehilfin des Mannes. Ermutigerin. auch wenn sie mehr drauf hat, wie die Deborah aus der Barak, oder? Die hatte viel mehr drauf als der Barak. Aber sie führt nicht den Barak. Dann 1. Korinther 11, Vers 4 und 5 ist auch die Rede von Weissagung. Da ist die Rede, Vers 5, jede Frau, die mit unbedeckten Hauptes betet oder weissagt, beschämt ihr Haupt. Das ist eine wichtige Stelle, die wird immer wieder verwendet, um zu sagen, ja, was siehst du, da betet sie oder weissagt sie ja doch in der Gemeinde. Das ist nicht gesagt. Es steht nur da, dass jede Frau, die betet oder weissagt, ihr Haupt beschämt. Es steht hier nicht da, dass jede Frau beten oder weissagen kann in der Gemeinde, in der Versammlung. Der Kontext, der Zusammenhang ist hier ein allgemeiner. Der Zusammenhang in 1. Korinther 14 ist ein spezieller. Und das muss man achten. Was er allgemein sagt, ist ganz allgemein gesagt. Eine Frau, wenn sie betet oder weissagt, gut, dann soll sie sich bedecken. Aber in 1. Korinther 14 spricht er in einem ganz speziellen Kontext. Und der heißt, wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt, dann soll man reden. Lehre, Offenbarung und so weiter. Ja? Da gibt es verschiedene Beiträge. Und dann ist die nächste Frage, ja, und die Frau? Er gibt Ordnungen. Er sagt, erstens in Reihenfolge müssen sie. Es muss hintereinander geschehen, nicht gleichzeitig. Und es muss, wenn eine Zungenrede ist, also eine Fremdsprachenrede, dann muss das übersetzt werden. Und wenn kein Übersetzer da ist, dann kann der nicht reden, dann muss er schweigen. Und das ist die nächste Frage, ja, und die Frau? Er sagt, ja, was die Frauen betrifft, die sollen schweigen in der Versammlung. Also der Zusammenhang dort in 1. Korinther 14 ist ein spezieller, nicht ein allgemeiner. Es ist eine ganz spezielle Situation, dort, wo die ganze Gemeinde versammelt ist. Ansonsten kann die Frau immer reden. Das heißt, wenn sie im Auftrag Gottes reden, sie soll ja im Auftrag Gottes reden, sie soll ja nicht selbstständig reden. Sie wird sich zurückhalten, aber sie darf auch mal was sagen. Und hier, weissagen oder beten, darf sie auch. Die Frage ist nur, in welchem Zusammenhang. Ein Zitat von einer Frau namens Sylvia Plock in dem Buch Die Frau in der Gemeinde. Sie schreibt, im Neuen Testament erhielten Frauen Weissagungen, aber keine von ihnen wurde zum Apostel erwählt, zum Lehrdienst bestimmt, mit der Niederschrift des Wortes Gottes beauftragt und mit der Leitung der Gemeinde betraut. Eine Frau durfte in der Gemeinde keine Stellung oder Rolle einnehmen, die ihr geistliche Autorität über den Mann gab. Das schreibt eine Frau, die Bibel verstanden hat, die Bibelstellen verstanden hat. Sehr gut ausgedrückt.
Darf eine Frau über Bücher lehren?
Ja, warum darf sie das nicht? Wenn sie die Kinder lehren darf, dann darf sie auch ein Buch schreiben. Warum denn nicht? Es geht ja hier um das Auftreten der Frau. Es gibt Frauen, die sehr gescheit sind und die sollen das, was sie erkannt haben, sollen sie doch niederschreiben, damit die anderen was profitieren können davon. Es geht doch gar nicht um Bücher schreiben. Und natürlich wird sie dann nicht Vorträge halten über das Buch, oder? Das ist ja der Unterschied dann. Wenn ich habe ein Buch geschrieben und dann mache ich einen Vortrag zur ganzen Gemeinde. Sie kann zu Frauen reden, natürlich. Eine Frau soll ja andere Frauen lehren. Aber sie soll nicht in der Öffentlichkeit die ganze Gemeinde lehren. Das soll sie nicht, das ist nicht ihre Rolle, ihr Auftrag. Ja, aber jetzt haben wir doch noch was. Die Junia. Was ist da mit der Junia? Römer 16, Vers 7. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitkriegsgefangenen. Sie sind solche, die sich auszeichnen unter den Aposteln und waren vor mir in Christus. Da sagen dann viele, siehst du, die Junia war ein Apostel. Also haben wir doch einen Apostel, einen weiblichen Apostel. Nun, da gibt es einige Schwierigkeiten. Erstens ist es nicht klar, ob sie Junia ist oder Junias. Das ist im Griechischen gar nicht klar. Beides ist möglich. Es gibt eine Junia und es gibt einen Junias. Das griechische Wort ist hier im Akkusativ, heißt Junian, und da ist es männlich oder weiblich. Das sind die beiden Formen möglich, rein grammatikalisch. Also es ist genau 50-50. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob es ein Mann ist oder eine Frau. Und zweitens, wir wissen nicht, in welchem Sinn der Apostel hier gemeint ist. Zeichnen sie sich aus unter den Missionaren einfach? Und wir wissen nicht, heißt es, dass sie selber auch Missionare sind oder dass die anderen Missionare sie auszeichnen, im Sinne, dass sie sie hervorheben. Ja? Die waren auch irgendwie dabei. Und was heißt das? Das heißt, wir müssen, um diese Fragen zu klären, müsste man müssen wir so vorgehen, dass sich kein Widerspruch zum Neuen Testament ergibt. Wenn es also eine Frau ist, dann ist die Frage, kann sie dann ein Apostel gewesen sein? Nun, wenn sie eine Missionarin war, dann müsste sie aber unter Frauen gearbeitet haben, oder? Jedenfalls, oder sie hat auch unter Männern gearbeitet, aber nicht öffentlich gelehrt. Wenn das so war, könnte es möglich sein. Das heißt, wir haben hier lauter Unbekannte, wie Mathematik, oder? X, Y sind Unbekannte. Und wir haben unbekannte Punkte und wir wissen nicht die Lösung, weil es nicht eindeutig ist. Dann muss man das so offen lassen, aber man darf nicht etwas lehren, was gegen das übrige Neue Testament spricht. Das heißt, wenn sie eine Frau war, die Junia, dann ist die Frage, war sie unter den Missionaren, war sie eine Missionarin, dann muss es aber eine solche gewesen sein, die unter den Frauen gearbeitet hat oder die nicht jedenfalls irgendwie evangelistisch tätig war, vielleicht unterwegs auch war, aber nicht die Männer gelehrt hat oder in den Versammlungen gelehrt hat. Und oder es heißt einfach, sie ist ausgezeichnet unter den Aposteln im Sinne von den Aposteln. Also die Apostel sprechen hoch von ihr. Das könnte ja auch sein. Jedenfalls muss die Lösung immer so sein, dass es nicht im Widerspruch zum übrigen Testament, Neuen Testament steht. Das heißt, eine Möglichkeit schließt, ist ausgeschlossen. Wenn es eine Frau ist, dann kann nicht gemeint sein, dass sie eine Leiterin war von anderen Christen. Das geht nicht. Es gibt keine Leiterinnen. Habt ihr verstanden? Ja. Spricht die dann in Gemeinden?
Spricht dann im Fernsehen und auf dem Bildschirm, ja, und auch bei diesem Jesus House für die Jugendlichen, ja, spricht sie dann da vor, ja, allem. Wie siehst du das denn?
Ja, eigentlich ist nicht wichtig, wie ich sehe, aber wir müssen immer schauen, was würde das Neue Testament dazu sagen. Aber vom Neuen Testament her ist es schon ein bisschen problematisch, weil das Neue Testament die Evangelisten unter den Leitern zählt. Gott hat der Gemeinde verschiedene Gaben gegeben und diese sind auch Menschen. Da zählt er auf Hirten, Propheten, Evangelisten und Lehrer. Nun, Prophetinnen gab es auch, aber vielleicht nicht in dem Sinne, wie Propheten hier gemeint sind, Epheser 4, Vers 11. Denn dort sind es ja leitende Leute, die hierher werden. Die Hirten auch, also leitende Menschen. Also wenn schon eine Frau Evangelistin ist, dann müsste sie unter Frauen arbeiten und dann dürfte sie nicht so wie diese offizielle Fernseh-Evangelistin und so weiter, das könnte sie gar nicht machen. Das ist nicht ihre Rolle, im Fernsehen als Predigerin aufzutreten.
Ja, aber das ist ja nicht unbedingt eine Versammlung, oder? In diesem Sinn.
Ja, aber es geht ja auch grundsätzlich um die Rolle der Frau. Und sie tritt ja in aller Öffentlichkeit auf und predigt zu allen.
Ja, aber das ist ein Bücherschreiben
auch. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob ein Buch ist ja nicht ein Auftreten, ein Buch ist ja, das ist eine Niederschrift von Gedanken. Das ist schon ein Unterschied. Aber das Sprechen, es geht ja um das Sprechen. Das geht ja um das in der Öffentlichkeit dastehen, vor den anderen stehen. Das ist schon ein Unterschied. Und, also ich hätte da, von der Schrift her scheint mir, dass es hier zu den Evangelisten, jedenfalls die von Epheser 4 sind Leiter. Wenn sie eine Evangelistin ist, dann müsste sie eine sein, die also unter Frauen arbeitet oder sonst eine Missionarin, wie man so sagt, in China oder irgendwo unterwegs. Und dann, sobald es aber dann geht, dass sie die einige Leute zum Glauben geführt hat und die jetzt schon unterwiesen hat, wenn keine Männer da sind, muss sie das ja machen, oder? Und dann hat sie die unterwiesen und jetzt muss sie schauen, dass die Männer jetzt die Lehre übernehmen. Sie kann... Es gibt so Ausnahmen, es gibt ja immer wieder so Frauen, die irgendwo hingegangen sind, es war kein Mann da, es war nur eine Frau da. Ja, wenn nur eine Frau da ist, gut, dann soll sie die Leute zum Herrn führen, aber sobald sich da was entwickelt und sobald jetzt eine Gemeinde entsteht, ich muss sagen, Gemeinde ist ja sowieso sobald da, sobald Gläubige da sind, aber sobald es jetzt wächst, ja, dann muss sie diese ganzen Aufgaben muss sie an die Männer übergeben. Muss sie die Männer, muss sie am Anfang muss sie, sie anleiten, wenn niemand anderer da ist, muss sie das tun und dann muss sie sich zurückziehen. Das haben ja auch viele getan. Es gibt ja auch Beispiele, Schatz. Karl-Heinz. Erich.
Ja. Wenn jetzt, also evangelisieren, geht es, dass die Frau die Leute nicht lehrt, also in der Versammlung, aber wenn wir zum Beispiel gerade sowas.
Ungläubige.
Ja, Ungläubige, den kann doch die Frau das Evangelium erzählen.
Ja, natürlich. Die Frage aber war die, weil da ist eine Frau, die auftritt im Fernsehen und überhaupt, da steht sie wirklich in aller Öffentlichkeit. Weil es gibt immer Ausnahmen, das ist klar. Das ist ganz klar. Wenn keine Männer da sind, dann müssen die Frauen her. Es geht nicht anders. Und es ist leider oft so, dass die Männer versagen oder dass die Männer nicht da sind einfach. Und es sind viele Frauen, die in den Dienst gehen, irgendwo verkündigen. Aber wie gesagt, die Frage ist ja, was sie nachher tut. Von mir aus kann sie ja ruhig das Evangelium verkündigen. Es gibt ja auch Frauenfrühstücks und solche Sachen, wo die Frauen an die anderen was weitergeben. Und es kann auch sein, dass Männer mal dabei sind. Aber eine Frau sollte dann sich zurückziehen und sollte nicht praktisch diesen Öffentlichkeitsdienst wahrnehmen. Du findest das nicht im Neuen Testament, dass eine Frau in der Öffentlichkeit vor großen Scharen spricht. Das gibt auch im Alten Testament findest du das nicht. Die Miriam hat gesungen, aber das war ein Chor von Frauen, aber sonst halt das.
Wir unterstützen die Monika Brodel, kennst du die noch?
Ja.
Die Monika Brodel ist ja in Japan. Da haben natürlich einige aus der Gemeinde auch Schwierigkeiten, weil sie Gemeindearbeit macht. Aber es war zumindest in der Anfangszeit wirklich da, dass niemand da war, der verkündigt hat. Und die Monika selber, die zieht sich eigentlich gern zurück. Aber was machst du jetzt, wenn du Anfänge einer Gemeinde hast? Du hast Männer drinnen und die Männer, sie kommen nicht raus, sie nehmen ihre Aufgabe nicht wahr oder sie sind nicht so weit. Wo ist der Punkt? Das kann man halt schwer sagen.
Es ist klar, sie muss schauen, dass Männer da sind. Sie kann nicht einfach die Gemeinde leer lassen und die machen sich kaputt gegenseitig. Aber das ist ja eine große Aufgabe. Ist klar. Aber das sind ja immer Sonderfälle oder so etwas. Das ist nicht das Normale. Und irgendwann werden Männer da sein, die auch lernen, das wahrzunehmen. In Ungarn ist es auch schwierig. Es gibt auch Männer in Ungarn in einer Missionsarbeit, da wollen die Männer einfach keine Verantwortung übernehmen. Das ist ganz schwierig. Ein paar Dienste hier, Dienste und Aufgabenfelder der Frau. Als erstes ist sie Ehefrau, Hilfe ihres Ehemannes und Mutter. Die Hand, die die Wiege schaukelt, ist die Hand, die die Welt regiert. Das wisst ihr, oder? Berühmter Spruch irgendeines amerikanischen Präsidenten. Gebet, klar, Arbeit am Evangelium, Verkündigung in dem Rahmen, ja, in dem der ihr gegeben ist, Gastfreundschaft üben, diakonische Arbeiten aller Art, und dabei viele, viele weitere Aufgaben. Schule, Kindergarten, Büchertisch, Nachbarschaftshilfe, Witwenbetreuung, Altenbetreuung, Haushaltshilfe, Bürohilfe, Briefe schreiben, E-Mails, Seelsorge, Schriftendienst, schriftliche Arbeit, Randgruppenarbeit, Besuchsdienste, Leute fahren, Musik, musikalische Unterstützung, Chorgesang, Büchertisch, haben wir zweimal, Filmprojekte, Evangelisation und so weiter. Bitte.
Ja. Aber die Diakonin ist auch nicht denkbar.
Die Frage ist, ob diese Schwester Phoebe, Römer 16, Vers 1 und folgende, ob die Schwester Phoebe, die war ja eine Dienerin der Gemeinde von Kenchrea. Die Frage ist, ob diese Schwester wirklich im Sinne eines Amtes das gemacht hat oder im Sinne von einem Dienst. Es ist immer ein Unterschied, ob ich ein Amt habe oder einfach etwas tue. Und es wäre dann der einzige Fall, den es gibt im Neuen Testament, wo eine Frau als Diakonisse sozusagen, also als diakonische Beamtete, dienen würde. Allerdings ist das ein bisschen problematisch, denn die Diakone sind ja Unterstützer der Ältesten, und also Unterstützung, die Leitung. Das heißt, die Leitung, die Älteste, die Ältestenschaft der Gemeinde, hat eine Gruppe von Männern zur Hand, die sie unterstützen, die eigentlich die Arbeit machen, die sie sonst, die auch sonst die Ältesten, Ältesten machen müssten, die ihnen aber zu viel ist. Ja? Und jetzt machen das dann diese Diakone. Können es jetzt im finanziellen Bereich sein oder im praktischen Bereich, wo man diese Diakone müssen aber dann wiederum kommen zu vielen anderen Menschen und sie sind ein verlängerter Arm im Gisting von den Ältesten. Sie sind selber keine Leitung, aber sie unterstützen die Leitung. Und da ist die Frage, ob man jetzt Frauen einsetzen kann als Diakoninnen. Also, wie gesagt, Römer 16 wäre der einzige Fall, wenn das so zu verstehen ist. Aber das ist nicht sicher. Ob das nur, weil das Wort heißt ja einfach Diener. Das Wort Diakonos heißt, ist ein griechisches Wort und heißt Diener. Und es wird verwendet für diese speziellen Diakone. Es wird auch verwendet sonst ganz allgemein.
Aber wenn Sie jetzt keine Leitung direkt sind, dann sind Sie Gehilfen.
Sie sind Gehilfen. Gehilfen könnte Frau sein, ich weiß, ja. Wie gesagt, das wäre der einzige Fall vom Neuen Testament her. Man müsste auch da wieder schauen, welchen Dienst sie dann täte. Ja? Diese sogenannte Diakonisse, wenn das ein Dienst ist, der sowieso nicht mit der Leitung irgendwie zu tun hat, dann muss man sich fragen, warum nicht. Oder? Bitte.
Da könnten wir als sagen, als Diakonin für Jugendarbeit oder für Mädchenarbeit.
Zum Beispiel.
Das wäre doch eine Möglichkeit.
Ja.
Ja. Besuchsdienst.
Besuchsdienst, ja. Also von daher gäbe es eigentlich nichts dagegen, ja, muss man sagen, weil sie ja nicht in der Öffentlichkeit predigt. Aber so erst wenn sie jetzt einen Verkündigungsdienst tun würde, dann schon. Also grundsätzlich kann man sagen, warum nicht, ja. Aber nicht im Sinne einer Leitung, das muss ja ganz klar sein. Ja. Jetzt Pause, kurze Pause.
10 Minuten.